Der Text zur Predigt kommt heute aus der Apostelgeschichte 4, die Verse 23 bis 31. Nach ihrer Freilassung gingen Petrus und Johannes zu ihren Mitgläubigen und berichteten alles, was die Hohenpriester und Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Als Reaktion darauf beteten alle miteinander einmütig zu Gott. Sie sagten: Du alleiniger Herrscher, du hast den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen und alles, was in ihnen ist. Durch den Heiligen Geist hast du unseren Vater David, deinen Diener, sagen lassen: Was soll das Toben der Völker? Weshalb schmieden sie nutzlose Pläne? Die Herrscher der Erde empörten sich und die Machthaber verbündeten sich gegen den Herrn und seinen Messias. Tatsächlich haben sich hier in dieser Stadt Herodes und Pontius Pilatus mit den Heidenvölkern und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener verbündet, gegen den, den du gesalbt hast, Jesus. Doch haben sie damit nur das getan, was du in deiner Macht schon längst beschlossen und bestimmt hattest. Und jetzt, Herr, sieh ihre Drohung an und hilf deinen Dienern, die Botschaft von dir mutig und frei zu verkündigen. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen. Als sie so gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie versammelt waren. Sie alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündigten die Botschaft Gottes mutig und frei. Und jetzt, Alex, wünschen wir dir Gottes Segen für deinen Dienst.
Dankeschön. Vielen lieben Dank, Jonas, Klaus-Dieter. Ich hatte einige Probleme, und zwar irgendwie war mein Headset an, obwohl ich es gemutet hatte. Das war natürlich dann für mich ganz besonders schrecklich, bei diesen Liedern nicht mitsingen zu können. Ja, wir müssen dann nochmal schauen, ja, aber danke für euren Dienst. Ja, mein heutiges Predigtthema lautet: Erhebe deine Stimme. Und es ist eine Predigtreihe und wir wollen darüber sprechen, was wir denn alles vor Gott erheben. Und manchmal, wisst ihr, manchmal brauchen wir nur wenige Minuten, um ausführlich zu erzählen, was in dieser vergangenen Woche alles nicht funktioniert hat. Wir finden schnell Worte für das, was uns geärgert hat, was uns Angst gemacht hat oder was uns fehlt. Doch wenn jemand uns fragt, wofür wir denn Gott dankbar sind in dieser Woche, oder was Jesus uns eigentlich bedeutet, da wird es manchmal ziemlich still. Für unsere Sorgen haben wir eigentlich immer viele, viele Worte. Unser Glaube bleibt dagegen manchmal erstaunlicherweise still. Und die Bibel spricht von mehreren Dingen, die wir zu Gott erheben sollen. Wir sollen unsere Stimmen erheben, wir sollen unsere Seele erheben, unsere Hände, unsere Augen. Und heute beginnen wir mit der Stimme. Und unser Glaube lebt in unserem Herzen und darf auch zugleich hörbar werden. Beim Erheben der Stimme geht es zuallererst um eine bewusste Hinwendung zu Gott. Denn unser Gott, er hört auch ein geflüstertes Gebet und sogar das Seufzen eines Menschen, dem alle Worte fehlen. Wir wenden uns eigentlich mit dem, was in uns lebt, an ihn. Angst, Enttäuschung oder die Stimmen in unserer Umgebung oder die Stimmen anderer Menschen haben dann nicht mehr alleine das Wort. Auch unser Glaube bekommt dann auch eine gewisse Stimme. Und ich habe für uns heute drei Punkte mitgebracht. Und der erste Punkt lautet: Unser Glaube darf hörbar werden. Denn zuallererst erheben wir unsere, wie wir es gerade eben gemacht haben, erheben wir unsere Stimme im Lobpreis. Bei der Einweihung des Tempels in Jerusalem stehen Sänger und Musikanten gemeinsam vor Gott. Und viele einzelne Stimmen werden zu einem gemeinsamen Lobpreis. Und mitten in allem, was ihnen fehlen könnte, richten sie ihren Blick auf den Herrn und seine Güte. Und in 2. Chronik 5, die Verse 13 und 14, da steht: Die Trompeter und Sänger vereinigten sich zu einem einzigen Klang, um den Herrn zu loben und ihm zu danken. Als sie ihre Stimme erhoben und den Herrn priesen, erfüllte die Herrlichkeit des Herrn das Haus Gottes. Wir müssen eins verstehen: Diese Menschen von damals sangen unter dem alten Bund. Wir kennen heute das Kreuz und auch die Auferstehung. Und in Christus nimmt Gott uns als seine Kinder an. Das gibt uns noch mehr Grund, ihn zu loben. Auch in schweren Zeiten bleibt seine Güte immer größer als das, was uns gerade bedrängt. Einerseits müssen wir auch verstehen, dass Lobpreis keine Technik ist. Das können wir nicht lernen, das können wir nicht ausklügeln. Egal wie toll unsere Systeme sind, egal wie viele Musiker und Sänger wir haben, Lobpreis ist keine Technik. Gottes Gegenwart lässt sich weder durch Lautstärke noch durch die richtige Musik herstellen. Denn wenn wir Jesus loben, richtet sich unser Herz immer wieder neu auf ihn. Die Sorgen sind vielleicht noch da, aber sie füllen nicht mehr den ganzen Raum, den es umgibt. Und zu unserer Angst tritt seine Nähe. In unserer Schwachheit begegnet uns seine Kraft. Und wo wir nichts verstehen, da dürfen wir uns an seiner Treue festhalten. Vielleicht sagst du: Ich habe keine gute Stimme, ich lobe Gott in meinem Herzen. Ja, Gott sieht dein Herz. Aber Jesus sagt auch, dass der Mund davon spricht, wovon das Herz erfüllt ist. Was tief in uns lebt, das müssen wir verstehen, was tief in uns lebt, in unserem Herzen, sucht immer einen Weg nach außen. Liebe möchte einen Namen nennen. Dankbarkeit will ausgesprochen werden. Glaube möchte bekennen, wem er vertraut. Und das lesen wir auch in den Psalmen, im Psalm 40, denn der vierte Vers, das haben wir auch heute gesungen. Er legte mir ein neues Lied in den Mund, einen Lobgesang für unseren Gott. Das werden viele sehen und sich fürchten und auf den Herrn vertrauen. Dieser Psalm spricht davon, dass andere dieses Lied sehen werden. Sie sehen einen Menschen, der vorher vielleicht einer Grube war und nun wieder festen Boden unter den Füßen hat. Sie sehen, dass Gott einem müden Herzen neue Hoffnung geben kann. Das Lied, das wir singen, das wird sichtbar, weil ein verändertes Leben auch dahinter steht. So kann unser Lob für andere zu einem Hinweis auf Gottes Existenz geben. Im ersten Buch Samuel wird davon erzählt, wie die Bundeslade in die Hände der Philister fiel. Israel hatte gegen die Philister gekämpft und verloren. Und daraufhin ließen die Ältesten die Bundeslade aus Silo holen. Hophni und Pinjas, die beiden Söhne des Priesters Eli, brachten sie dann auch wieder zurück ins Heerlager. Diese Männer dienten zwar als Priester, aber sie lebten nicht mehr in Ehrfurcht vor Gott. Trotzdem glaubte das Volk offenbar, die Bundeslade wird ihnen auf jeden Fall den Sieg sichern. Denn die Bundeslade war das sichtbare Zeichen des Bundes und der Gegenwart Gottes unter seinem Volk. Israel behandelte die Bundeslade jedoch beinahe wie einen Glücksbringer, überall mitgebracht. Das Volk suchte Gottes Nähe nicht von Herzen und kehrte auch nicht mehr um. Es wollte seine Gegenwart für den eigenen Plan benutzen. Doch Gott lässt sich nicht benutzen, das wissen wir. Er ist der Herr und bleibt frei, immer in seinem Handeln. Und Israel verlor auch die nächste Schlacht. Hophni und Pinjas starben und die Philister nahmen die Bundeslade dann mit. Als Eli davon hörte, fiel er von seinem Stuhl und starb. Es war eine sehr, sehr dunkle Stunde für Israel. Alles sah danach aus, als hätte der Gott der Philister über den Gott Israels gesiegt. Und die Philister brachen die Bundeslade nach Aschdod und stellten sie in den Tempel ihres Gottes Dagon. Sie stellten die Lade neben seine Statue und wollten damit zeigen, unser Gott hat gewonnen. Der Gott Israels ist besiegt, hat keine Chance mehr. Doch was passierte am nächsten Morgen? Am nächsten Morgen lag Dagon, die Statue von ihrem Gott mit dem Gesicht zur Erde, vor der Bundeslade. Die Philister mussten ihre eigene Gottheit wieder aufrichten und auf den richtigen Platz stellen. Am folgenden Morgen lag Dagon wieder auf dem Boden. Diesmal waren sein Kopf und seine Hände zerbrochen. Der Götze, von dem sie Schutz und Macht erwarteten, konnte sich nicht einmal selbst aufrichten. Ein Gott, das müssen wir verstehen, ein Gott, den Menschen tragen müssen, kann keine Menschen tragen. Die Botschaft dieser Geschichte ist für uns eigentlich ganz klar. Auch nach Israels Niederlage war Gottes Macht ungebrochen. Er brauchte keine israelische Armee, um seine Herrschaft zu beweisen. Mitten im Tempel der Feinde, mitten im Tempel zeigte er, kein Götze kann vor mir bestehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr habt vermutlich genauso wenig wie ich eine Statue von Dagon in eurem Haus. Aber trotzdem kann unser Herz anderen Dingen Platz geben, der Gott gehört. Kontrolle. Egal was für eine Art von Kontrolle. Kontrolle über den Gottesdienst, Kontrolle über den eigenen Partner, ja, Kontrolle über sein Leben. Anerkennung, Erfolg, Geld, Sicherheit, ja, oder die Meinung anderer Menschen. Das alles kann uns wirklich Halt versprechen. Aber auf Dauer zeigt sich jedoch, dass sie das Leben von uns nicht tragen können. Wenn wir Gott loben, erinnern wir uns immer wieder daran, wer wirklich auf dem Thron sitzt. Deswegen sage ich das auch ab und an mal in den Gottesdiensten, singt laut mit. Ihr müsst nicht gut singen, das tue ich auch nicht. Ich singe schief, aber ich singe laut. Denn unser Gott steht über der Angst, die wir in unserem Leben haben, steht über unserer Krankheit, über unserem Geld und der Meinung anderer Menschen. Denn Gott allein ist Herr. Heutzutage ist es gefährlich, sowas zu sagen. Christus ist König. Und darum dürfen wir Gott gerade dann loben, wenn Dunkelheit uns bedrängt, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Und ein Lied, das wir singen, beendet eine Depression, eine Angst oder eine Krankheit nicht automatisch. Im Lob bekennen wir jedoch, dass die Dunkelheit, die uns umgibt, nicht das letzte Wort hat. Gott kann heilen, er kann befreien und er kann neue Kraft schenken. Und wenn es ein wenig länger dauert mit unseren Problemen, bleibt er trotzdem bei uns. Punkt 2. Wir loben Gott für das, was er tut, und wir loben ihn vor allem, weil er Gott ist. Lobpreis richtet unseren Blick auf Gott und prägt zugleich unsere Seele. Paulus verbindet in Kolosser 3 das Singen mit einem Leben, in das Wort Christi Raum gewinnt. Und ich lese aus Kolosser 3: Lasst das Wort des Christus reichlich unter euch wohnen. Lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Singt Gott mit Dankbarkeit in eurem Herzen Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder. Wir müssen eins verstehen: Was wir singen, prägt unseren Glauben. Du kannst ein Lied nach vielen Jahren wiederhören und plötzlich ist jede Zeile wieder da. Und darum sollten unsere Lieder mehr tun, als nur uns für einen Moment zu bewegen. Sie sollen uns an die Wahrheit erinnern, an Gottes Wesen, an seine Gnade, an das Kreuz, an die Auferstehung und an unsere Hoffnung. Vielleicht fällt dir das Singen schwer. Oder du hältst deine Stimme für zu schwach. Aber das Schöne dabei ist, Gott hört nicht zuerst auf die Qualität deiner Stimme. Er sieht das Herz, das sich zu ihm wendet. Dein Lob ist für ihn wertvoller als alles andere, weil du ihm in diesem Moment vertraust. Darum erhebe auch deine Stimme. Im Gottesdienst ist eine Sache. Zu Hause, im Auto oder leise am Bett eines Menschen, der gerade momentan leidet. Lass Gottes Güte in deinen Worten hörbar werden. Unsere Stimme gehört Gott auch dann, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Deshalb erheben wir sie auch im Gebet. In Apostelgeschichte 4 stehen Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat. Kurz zuvor war durch den Namen Jesu ein Mann geheilt worden, der seit seiner Geburt nicht mehr laufen konnte. Die religiösen Führer verbieten den Aposteln weiter von Jesus zu erzählen. Und sie bedrohen sie auch sogar. Und Petrus und Johannes wissen, dass diese Drohungen wirklich ernst sind. Als sie freigelassen werden, gehen sie zu den anderen Glaubenden. Sie ziehen sich jetzt nicht alleine zurück, sondern wirklich suchen die Gemeinschaft der Heiligen. Sie suchen die Gemeinschaft und erzählen offen, wirklich offen, was gerade momentan passiert ist. Und ich lese noch einmal den 24. Vers. Als sie das hörten, erhoben sie einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herr, du hast den Himmel und die Erde und das Meer gemacht und alles, was darin ist. Die erste Reaktion, die sie gezeigt haben, war Gebet. Sie beginnen mit der Größe Gottes. Die Bedrohung ist real, doch sie steht unter der Herrschaft des Schöpfers von Himmel und Erde. Man könnte meinen, das würde sofort irgendwas verändert werden. Aber das verändert ihre Lage nicht sofort. Es verändert ihren Blick. Und nun, Herr, sieh ihre Drohungen an und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimut zu reden. Strecke deine Hand aus, damit Heilung, Zeichen und Wunder geschehen und durch den Namen des heiligen Knechtes Jesus. Als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, an der sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Ich finde es bemerkenswert, worum sie zuallererst bitten. Sie sehnen sich nach Mut, ihren Auftrag treu zu bleiben. Sinngemäß beten sie: Herr, sieh diesen Widerstand, der mir widerfährt, und hilf uns. Ihre größte Sehnsucht ist, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen. Wo haben wir das? Wisst ihr, wir dürfen bei allen Gebeten auch um Schutz bitten. Die Psalmen sind voller solcher Gebete. Wir dürfen klagen, wir dürfen weinen und ihm sagen, dass wir Angst haben und nicht mehr weiter wissen. Biblischer Glaube erlaubt uns sogar, Schmerzen ehrlich anzusprechen. Klage wird zum Gebet, sobald wir sie an Gott richten. Dann bringen wir unsere Not zu dem, der uns auch hört, der uns versteht, der uns auch helfen kann. Vielleicht macht ihr jetzt gerade eine Diagnose Angst. Vielleicht gibt es auch einen Konflikt in deinem Leben, in dem du keinen Ausweg mehr siehst. Dann sage ich dir, du darfst deine Stimme erheben. Du musst Gott nichts vormachen. Vielleicht besteht dein Gebet heute nur aus den einfachen Worten: Herr, hilf mir. Auch dieses Gebet hört er. Man muss keine Gebetsformeln anwenden. Manche Gebete werden unter Tränen geflüstert. Manche haben kaum noch Worte. Doch es gibt auch Zeiten, in denen wir als Gemeinde unsere Stimme vereinen sollen. Die Gemeinde in Apostelgeschichte 4 betet einmütig. Niemand muss die Bedrohung, die Krankheit, die Diagnose, die Angst, den Schmerz alleine ertragen. Sie stellen sich gemeinsam vor Gott. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das habe ich selten in einer Gemeinde erlebt, dass eine ganze Gemeinschaft einmütig vor Gott steht. Aber das braucht eine Gemeinde. Bis heute. Wir tragen die Last des anderen mit, indem wir gemeinsam beten. Nicht nur zu einem bestimmten Zeitpunkt. Versteht mich nicht falsch. Die Gebetsstunde ist wichtig. Aber es ist nicht nur ein bestimmter Zeitpunkt, wo wir uns versammeln sollten oder wo wir zusammen beten sollten. Im Gebet wenden wir uns von Anfang an Gott, weil wir auf seine Hilfe angewiesen sind. Wir glauben, dass er hört. Seine Antworten sehen immer unterschiedlich aus. Manchmal verändert er die Situation schlagartig. Da wissen wir gar nicht, was mit uns geschieht. Manchmal schenkt er auch zuerst Kraft und Mut für den nächsten Schritt, noch bevor alle Fragen beantwortet sind. Unsere Stimme richtet sich auch nach außen. Gott sendet uns mit unserer Stimme zu anderen Menschen. Wir erheben sie immer wieder, um von Jesus zu erzählen, auch im Gebet. In Römer 10 steht, Verse 13 bis 15, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Mir ist aufgefallen, dass Menschen Jesus nicht vertrauen, wenn sie nichts von ihm gehört haben. Und genau darum braucht das Evangelium auch Stimmen. Es braucht die Stimme eines Pastors auf der Kanzel, aber auch die Stimme einer Mutter am Küchentisch, die ihrem Kind erklärt, warum sie betet. Es braucht die Stimme eines Freundes, der in einem wirklich ehrlichen Gespräch erzählt, woher denn seine Hoffnung kommt. Es braucht deine Stimme. Als Jesus einen Mann von einer sehr zerstörerischen Macht befreit hatte, wollte dieser eigentlich bei Jesus bleiben. Doch Jesus gab ihm einen anderen Auftrag. Jesus sagte, geh nach Hause zu den Deinen und verkünde ihnen, wie viel der Herr an dir getan und wie er sich über dich erbarmt hat. Jesus sendet hier keinen erfahrenen Prediger los, keinen ausgebildeten Theologen. Er schickt einen Mann, der gerade erst erlebt hat, was Gottes Barmherzigkeit verändern kann. Dieser Mann kennt noch längst nicht die ganze Bibel und Antworten auf viele Fragen. Ja, das weiß er nicht. Aber er weiß, wer er gewesen ist und was Jesus an ihm getan hat. Und das genügt für den Anfang. Wirklich. Das können auch wir. Wir müssen uns keine komplizierte Predigt basteln. Erzähle ehrlich, was dir Jesus bedeutet. Vielleicht hat er dir vergeben, dich in schweren Zeiten getragen oder dir Hoffnung gegeben, als du selbst keine Hoffnung mehr hattest. Bleib bei der Wahrheit, aber verschweige zugleich nicht, was er dir getan hat. Dabei begegnen wir Menschen immer wieder ohne Druck. Harte, laute oder überhebliche Worte machen das Evangelium unglaubwürdig. Wer von der Barmherzigkeit Jesu erzählt, darf diese Barmherzigkeit auch in seinem Ton spürbar werden lassen. Wahrheit und Liebe gehören zusammen. Ich weiß, dass Wahrheit manchmal wehtut. Und manchmal muss man auch da muss man halt mal Tacheles reden. Ja, wir Menschen sind alle verschieden. Aber Wahrheit und Liebe geht Hand in Hand. Und vielleicht gibt es einen Menschen, für den du schon wirklich sehr lange betest. bitte Gott noch in dieser Woche um einen natürlichen, nicht künstlich herbeigeführtes Gespräch oder ein herbeigeführtes Moment. Du musst keine ganze Predigt halten. Vielleicht beginnt es nur mit einem einzigen Satz. Ich bete für dich. Oder mit einer Frage. Darf ich dir erzählen, warum Jesus mir Hoffnung gibt? Das kann Welten verändern. Gott kann eine einfache, ehrliche Stimme gebrauchen. Manchmal beginnt Zeugnis viel kleiner, als wir denken. Und es beginnt oft dort, wo jemand merkt, dass unser Glaube im Alltag wirklich vorkommt. Wenn wir anders reagieren, weil Jesus uns geprägt hat. Ich erinnere mich an eine Situation letzte Woche, da war Anna und ich, sind nur schnell einkaufen gefahren, es war heiß, wir wollten Getränke kaufen und ich bin eigentlich in meiner privaten Zeit auch eigentlich sehr provokant. Also ich habe auch meine T-Shirts an, naja, The Way, The Life, The Truth oder Jesus liebt dich. Und wir waren hier beim Logo bei uns und da war eine Familie am DM. Und ich habe zuerst nicht verstanden, warum der Mann mir als zugewunken hat und gegrinst hat und Hi gewunken hat, ja, bis ich verstanden habe, dass er mir zeigt aufs T-Shirt. Ja, und Daumen hoch. Normalerweise bin ich andere Reaktionen gewohnt. Ja, normalerweise laufen die Leute vorbei, gucken mich dann an und verrollen die Augen und laufen weiter. Aber es sind kleine Zeugnisse. Versteht mich jetzt nicht falsch. Also ihr sollt euch jetzt nicht bei Temo jetzt auch so ein Jesus-T-Shirt kaufen. Nein, darum geht es nicht. Aber es sind kleine Zeugnisse in unserem Leben, die Gott gebrauchen kann für andere Menschen. Wisst ihr, wenn wir auch um Vergebung bitten, ja, machen wir jetzt weiter in der Predigt, wenn wir um Vergebung bitten, obwohl unser Stolz lieber schweigen würde, das nutzt Gott auch. Wenn wir Hoffnung aussprechen, obwohl die Lage gerade wirklich für einen Menschen schwierig ist, das nutzt Gott auch. Solche Momente, genau solche Momente öffnen Türen zu den Herzen der Menschen. Und dann kann Gott wirken. Unsere Stimme muss dabei keine laute Ansage sein. Sie darf ehrlich sein. Sie muss nur zeigen, Jesus ist treu. Ich weiß nicht, mit wem ich mich darüber unterhalten hatte, dass unsere Stimme nicht laut sein darf. Zu Beginn meines Glaubenslebens bin ich hier in die Gemeinde gegangen und es war eine Evangelisation in dieser Gemeinde. Eine Evangelisation von einem Pastor und Evangelisten Willi Buchwald. Diese Evangelisation hat mich geprägt, denn das Erste, was ich dort gehört habe, ja, war ein sehr lauter Satz: Du kommst in die Hölle. Ja, also das hat mich schon mal ein bisschen aufgeweckt, ja. Wir müssen nicht so laut sein, um die Herzen der Menschen, ja, die Tür des Herzens zu öffnen. Wir wollen uns jetzt nochmal drei Richtungen unserer Stimme anhören. Also unsere Stimme bekommt drei Richtungen. Zuallererst im Lob wenden wir uns immer Gott zu. Ausnahmslos. Wir wenden uns nicht unseren Problemen, nicht unseren Emotionen zu, sondern Gott allein. Im Gebet bringen wir ihm die Lasten, die uns auferlegen. Und im Zeugnis erzählen wir anderen von der Hoffnung, die wir in Jesus gefunden haben. Und am Ende geht es deshalb um eine einfache Frage für uns. Wo ist meine Stimme leiser geworden? Vielleicht ist sie im Lobpreis leise geworden. Du singst noch mit, aber dein Herz ist richtig müde geworden. Die Worte sind da, doch innerlich bist du oft weit weg. Dann lädt dich Gott heute neu ein, ihn zu loben. Das ist keine fromme Leistung. Es ist Antwort auf seine Treue. Seine Güte ist größer als deine Woche. Seine Gnade trägt tiefer, als deine Stimmung es jemals kann. Vielleicht ist deine Stimme auch im Gebet leiser geworden. Du redest viel über Sorgen, denkst lange über Probleme nach und trägst diese Probleme und diese Lasten innerlich gefühlt Jahrzehnte mit dir. Die Gemeinde in Apostelgeschichte 4 zeigt uns einen anderen Weg. Sie bringt die Bedrohung gemeinsam vor Gott. Sie sagt, Herr, du siehst, was uns gerade Angst macht. Du kennst unsere Lage. Schenke uns den Mut. Erfülle uns neu mit deinem Geist. Vielleicht ist deine Stimme leise geworden, wenn es darum geht, von Jesus zu erzählen. Das liegt, da müssen wir uns verstehen, das liegt oft weniger an fehlender Liebe zu Jesus als an Unsicherheit. Du willst niemandem zu nahe treten oder meinst, du müsstest auf jeden Fall jede Frage, die dir gestellt wird, beantworten können. Jesus hat den befreiten Mann aus Gadara mit keinem fertigen theologischen System losgeschickt. Er sollte einfach erzählen, was der Herr an ihm getan hatte und wie Gott sich über ihn erbarmt hatte. Das können wir auch. Wir können erzählen, wo Jesus uns vergeben hat, wo er uns getragen hat, wo er uns verändert hat und wo er uns immer noch Hoffnung gibt. Vielleicht gibt es einen Menschen in deiner Familie, ich habe genügend. Ja, aber vielleicht gibt es auch in deiner Familie einen Menschen, vielleicht in deiner Nachbarschaft, auf deiner Arbeit oder in deinem Freundeskreis, der zuerst einen ehrlichen Christen braucht, der von der Barmherzigkeit Jesu erzählt. Und darum geht es am Ende auch um Hingabe. Unsere Stimme darf wieder Gott gehören. In dem Lobpreis, den wir haben, im Gebet, aber auch im Zeugnis. Und nimm heute diese eine Frage mit für dich selbst nach Hause. Herr, wo soll meine Stimme wieder hörbar werden? Vielleicht antwortest du ganz schlicht, Herr, hier ist meine Stimme, meine müde Stimme, meine unsichere Stimme, meine ängstliche Stimme. Nimm sie doch neu in deinen Dienst. Lass sie dich loben, lass sie dir zurufen und lass sie von Jesus erzählen. Und am Anfang steht nicht unsere Stimme zuerst, sondern Gottes Stimme. Denn der Herr hat zuerst gesprochen. Er hat uns zuerst gerufen. Und in Jesus hat er sein tiefstes Wort der Gnade über uns gesprochen. Am Kreuz hat Christus unsere Schuld getragen. In seiner Auferstehung hat Gott gezeigt, dass Sünde, Tod und Dunkelheit nicht das letzte Wort haben. Und weil Gott gesprochen hat, genau deshalb dürfen wir antworten. Darum erhebe deine Stimme. Lobe den Herrn, ruf ihn an und erzähle von seiner Barmherzigkeit, damit durch dein Leben etwas von Jesus hörbar wird. Amen.